Ich lade euch ein, eure Bibeln zu öffnen und mit mir den Römerbrief in Kapitel 5 aufzuschlagen. Wir werden heute Morgen die Vers 3 und 4 betrachten. Römer Kapitel 5, die Verse 3 bis 4. Verse 3 bis 5. Und wir werden die Verse 1 bis 5 lesen. Römer 5, Vers 1 bis 5, das ist Gottes heiliges Wort. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Soweit das Wort des Herrn. Möge er uns Verständnis schenken und Gnade, es mit Freude aufzunehmen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, für diese wunderbare Offenbarung, die Offenbarung deiner Liebe zu uns. Und wir bitten dich, wie wir heute Morgen dieses Wort gehört haben, dass du uns Verständnis schenkst und dass die, die Christus kennen, nochmals erneut staunen über die Gnade, in der wir nun stehen. Ich bitte dich auch für Verständnis, auch für die, die Christus nicht kennen, dass sie nicht nur Sehnsucht bekommen, sondern auch wirklich wahrhaftig ihn aufnehmen. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen. Mit Gott im Reinen sein verändert alles. Vergebung zu erlangen und nicht länger schuldig zu sein, ein Freund Gottes zu sein, anstatt eines Feindes, das verändert alles. Und Freunde, als Paulus diesen Brief geschrieben hat und hier im 5. Kapitel schreibt, da beschreibt er uns die Wunder dessen, was uns erwartet, wenn wir mit Gott im Reinen sind. Er sagt zunächst, da ist Frieden, wo Krieg war. In Vers 2 sagt er, da ist Vereinigung, Wiedervereinigung, wo eine Entfremdung da war, eine Trennung. Wir haben diese versöhnte Beziehung, die zuvor gebrochen war. Und nun ist sie wiederhergestellt. Und all das ist das Ergebnis unserer Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Der Christus, der für uns gestorben ist, der das Opfer für Sünden war, der die Strafe auf sich nahm, die wir verdient hatten und in seinem Fleisch bis zum Tode das erduldet hat und der auferweckt wurde, so dass wir wissen können, dass uns vergeben ist und dass wir wissen, dass wir in ihm gerecht sind. In Vers 2 betrachtet Paulus auch die Gabe der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Diesen wunderbaren Tag, an dem Christus wiederkommt, an dem er den Leib ebenso herstellt, wie er die Seele wiederhergestellt hat. Diese Zukunftshoffnung, der rühmt Paulus sich. Und er freut sich darin, er freut sich, er jubelt darüber. Diese unantastbare Hoffnung, dieser Glaube an künftige Gnade, die mit der Wiederkunft Christi einhergeht. Und wie wir jetzt zu den Versen 3 bis 5 kommen, da ist es nicht einfach so, dass wir nicht einfach eine neue Grundlage vor Gott haben. Es ist nicht nur einfach eine zukünftige Hoffnung, die erwartet wird, sondern es ist ein gegenwärtiger Reichtum, den wir inmitten der Nöte und der Bedrängnisse und des Leidens in unserem Leben haben. Und er sagt in Vers 3, aber wir rühmen uns oder freuen uns selbst in den Bedrängnissen. Und wenn wir heute Morgen diesen Abschnitt der Schrift betrachten, wo Paulus besonders betrachtet, wie die Rechtfertigung aus Glauben uns Gaben gibt inmitten der Bedrängnisse des Lebens, da sagt er uns, dass es alles verändert. Unsere Erfahrung, unser Verständnis des Leids heute wird verändert durch diese Rechtfertigung. Heute Morgen werde ich also, wenn ich darf, eine 2-Punkte-Predigt halten. Und ihr wisst, wenn eine 2-Punkte-Predigt ist, ist es normalerweise ein Kontrast. Aber heute sind es eher 2 sich ergänzende Punkte. Tatsächlich sind sie voneinander abhängig. Aber diese 2 wunderbare Gaben der Rechtfertigung durch Glauben sind in Vers 3 zuerst, dass wir Freude haben inmitten des Leidens. Freude inmitten von Leid. Dann im Ende von Vers 3 bis Vers 5 haben wir die Gabe, dass wir Bedeutung und Gewinn inmitten unserer Leiden. Bedeutung und Gewinn. Paulus lebte im Altertum. Das war nicht unsere Zeit. Wir leben in der modernen Welt. Tatsächlich, wenn ihr zu manchen Leuten sprecht, philosophisch, die sagen, wir sind bereits im postmodernen Zeitalter. Wir leben im Jetzt. Aber du und ich, wir leben eine Welt, die auf jeden Fall anders ist als das damals. Das Einkommen der... Das, was eine gewöhnliche Person im Westen verdient, ist sogar mehr als manche Könige im Altertum verdient haben oder besessen haben. Auch was Gesundheit angeht, ist nicht nur ein Recht auf Zugang zur Krankenpflege oder auch sozial. Es gibt manches Diskutierbare bei der Sache, wie weit das vom Staat zur Verfügung gestellt werden sollte, aber der Fakt ist, wir haben diese Dinge zur Verfügung. Auch als Amerikaner und Deutsche haben wir ganz verschiedene Leute auch und wir können uns rühmen der Wunder der Gnade Gottes, dass wir in friedlichen Orten aufgewachsen sind, oder? Einige wenige von uns, vielleicht manche, sind in Ländern aufgewachsen, die im Krieg waren. Das mag auch zu uns noch kommen, aber der Frieden, den wir im Moment dienen, ist ein Frieden, der dauerhaft war. Und den Satz habe ich leider nicht verstanden. Ich weiß, dass in den letzten Jahren die große Sicherheit, die wir bisher hier hatten, ziemlich erschüttert wurde durch Covid, durch auch ökonomische Schwierigkeiten, wirtschaftliche Sorgen. Auch diesen Winter, wenn wir da reingehen in die Frage, ob wir überhaupt noch heizen können diesen Winter wegen der Inflation, da ist die Sicherheit, dass das erschüttert. Aber diese Sicherheiten, die wir bisher hatten, sind doch Dinge, die wir bis jetzt genießen. Und das sind Dinge, die wir sagen, die zumindest in unserer Gesellschaft normal sind. Aber in der Gesellschaft von Paulus war Reichtum ganz bestimmt nicht universal. Es gab ganz drastischen Reichtum und drastische Armut, wie wir es auch heute an vielen Orten sehen. Gesundheit war nichts Normales. Die erwartete Lebenszeit war viel kürzer als heute. Die verfügbare Gesundheitssorge war eher abergläubisch. Es war auch nicht sehr effektiv, die Ärzteschaft. Frieden, die meisten Nationen kannten nicht nur Krieg, sondern die Männer haben am Krieg teilgenommen, die Kinder wurden für Krieg aufgezogen. Also Frieden war was ganz anderes in der altertümlichen Welt. Diese Idee von Sicherheit, ihr hattet damals gab es eine, Heute gibt es vielleicht eine Hungersnot und dann bricht die ganze Gesellschaft zusammen. Aber damals kannten die Leute Bedrängnisse. Damals wussten sie, was Leiden bedeutet. Nöte, Verfolgungen, Trübsale. Ich weiß nicht, ob das das ist, was ich vielleicht einfach sagen muss, aber Freunde, auch wir haben heute Leiden. Selbst wenn unser Leiden nicht die gleiche Form hat wie die altertümliche Welt, aber wir sind ein Volk, das Leiden durchlebt. Sei es Leid in dem Körper, sei es psychologische Leiden, sei es geistliche Leiden. Wir leiden ökonomisch. Es ist etwas Normales für die menschliche Erfahrung, dass wir Leid erleben. Und so schreibt Paulus hier und berührt das Thema der Freude, die ein Christ inmitten von Leiden oder in seinem Leiden, in unserem Leiden haben kann. Vielleicht lässt sich das jetzt aufhorchen und sagen, wie kann man sowas behaupten? Wenn du das nämlich nicht sagst, das ist doch das ist nämlich eine komische Aussage. Lass mich das nochmal vorlesen, was hier steht. Vers 3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen oder freuen uns auch in den Bedrängnissen. Es liegt an der Übersetzung, die man hat. Das Wort, das hier in der englischen Bibel mit Freude übersetzt wird, kann jetzt, wie hier im Deutschen, auch mit wir rühmen uns oder wir sind stolz auf die Bedrängnisse. Wir erheben oder wir sind erhoben in den Leiden, in den Bedrängnissen. Das Herz erhebt sich. Und das klingt komisch für manche und vor allem für die, die außerhalb der Kirche sind, denken vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Wenn du vielleicht auch heute Morgen hier als Besucher hier bist, vielleicht ist das deine Meinung. Christen sind ein bisschen komisch, die sagen seltsame Dinge. Die freuen sich in ihrem Leiden. Das sind komische Leute, die sagen echt seltsame Sachen, glauben seltsame Sachen. Und ich bin nicht so überrascht, dass sie so komisch ticken. Aber ich möchte das besprechen. Das, was Paulus hier meint. Christen sind jetzt nicht Leute, die die Verfolgung als Paulus schreibt nicht, als würden wir jetzt nichts Besseres kennen, als morgens erstmal zum Aufwachen etwas einen schönen Faustschlag ins Gesicht zu bekommen. Nein, das ist nicht der Fall. Das meint Paulus hier nicht. Und ich möchte auch sagen, wenn Paulus sagt, wir können uns in unseren Bedrängnissen freuen oder in unseren Nöten, dass wir uns freuen können, dann sagt Paulus nicht, dass er sie genießt und dass er danach sucht, dass er sich danach sehnt zu leiden und dass er sich selber in gefährliche Begebenheiten stellt oder dass er furchtlos sei gegenüber Leid und dass er rücksichtslos, dass er waghalsig lebt. Das sagt er nicht. Nichts von diesen Dingen sagt er. Das wäre wirklich schräg. Und jemand kann wahrscheinlich richtigerweise sagen, dass das Wahnsinn wäre, so zu denken, dass man Leid genießt, dass man Schmerzen genießt, dass man Nöte genießt und Bedrängnisse. Aber was sagt Paulus dann hier? Er sagt, wir freuen uns in unseren Bedrängnissen wegen unserer Erkenntnis. Es gibt nämlich diese Erkenntnis im Christenleben, die diese Leiden unterstreicht, dass wir uns in Leiden freuen können. Eins, was ich euch hier zeigen will, ist diese Idee, die sehr oft kommt, wenn ich auf Leidende auch mit Leidenden spreche. Ihr erwartet das vielleicht, habt es vielleicht schon erlebt. Wenn schlimme Dinge passieren in Familien, zum Beispiel wenn es auch christliche Familien sind, dann sind normalerweise mehrere Leute involviert. Wenn es wirklich schlimm ist, jemand hat einen geliebten Menschen verloren, dann gibt es entweder einen Notfallseelsorger vielleicht, oder eine Krankenschwester oder einen Arzt, der helfen will, der den Nahestehenden helfen will, oder vielleicht auch ein Polizist. Jemand, der dann die Umstände erstmal betrachtet. Meistens ist da jemand eben ein Seelsorger. Und ich möchte sagen, das ist nicht nur der Seelsorger, der mit Christen involviert ist. Dafür bin ich dankbar. Christliche Seelsorger sind oft zu Ungläubigen eingeladen. Leute, die sagen, sie glauben nicht an Christus, aber sie glauben an geistliche Realitäten oder an den Segen, den ein Seelsorger ihnen geben kann, oder die Hilfe, die ein Seelsorger ihnen geben kann. Etwas, was ich oft höre, ob sie jetzt Christen oder nicht Christen sind, dass sie versuchen, das Leid zu begreifen, zu verarbeiten, das sie erleben. Sie versuchen, das zu durchdenken. Was passierte ihnen? Was passiert ihnen? Ob es der Verlust einer Arbeitsstelle ist, von einem Mann, einer Frau, die für sich selber alleine versorgen müssen oder ihre Familie gar, weil dann das ganze Leben auseinanderfällt, weil die Karriere zerstört wurde. Diese Sicherheit, die sie hatten, ist ihnen nun weggenommen. Oder ob es ein Ehepartner ist, der die furchtbare Krankheit gehört hat, die ihrem Geliebten diagnostiziert wurde, oder sie selbst sogar. Pastor, komm doch bitte ins Krankenhaus. Wir bekommen die Testergebnisse und das sieht nicht gut aus. Oder ob es jemand ist, der mit dem Verlust eines Kindes oder eines Freundes oder einer Mutter oder eines Vaters zu tun hat. Du kannst in diese Zeile alles einfüllen. Die Frage kommt immer, warum? Warum passiert mir das? Warum muss ich das erleiden? Und für manche Menschen, ob sie Christen sind oder ob sie Atheisten sind oder Agnostiker oder irgendwas dazwischen, da ist der Ort, an den sie meistens kommen, nachdem sie so viele Dinge betrachtet haben, ist, dass sie doch zu Gott kommen. Fast immer. Ob sie Glauben an ihn bekennen oder seine Existenz leugnen, fast immer kommt die Frage, warum lässt Gott das zu, dass mir das passiert? Und ich möchte deutlich sein. Manchmal sagt die Person, ich habe 40 Jahre geraucht und ich denke, dass ich kriege das, was ich verdiene. Aber selbst dann, manchmal ist es dann die Sünde, wo sie vielleicht denken, dass Gott sie hier richt dafür. Oder sie sagen, ich habe in meiner Karriere diese falsche Entscheidung getroffen. Oder wir hätten nicht so ein großes Haus haben sollen oder sonst was an Fehlern. Es gibt aber immer, trotz all dieser möglichen Gründe, immer die Frage, warum lässt Gott das zu? Und sehr oft, inmitten der Verzweiflung des Herzens, sagt das Herz, heißt das, dass Gott mich hasst? Bestraft Gott mich für das, was ich getan habe? Für das, was ich nicht getan habe? Für das, was ich tue? Hat er seine Hand von mir abgezogen? Liebt er mich nicht mehr? Das ist diese zerstörerische, diese zermürbende Existenz von vielen, vielleicht auch von dir, wie du jetzt gerade Leid durchlebst. Und ich möchte dir sagen, Paulus beantwortet diese Frage. Bevor er auch nur auf die Erkenntnis dieser Gaben spricht, da bringt er diese wunderbare Wahrheit, wo Christen sich freuen können in Leiden. Mit dieser anderen Idee, dass der Christ eine Person ist, der vergeben wurde und die gerecht steht vor Gott und gerechtfertigt ist, heilig, nicht schuldig, kein Feind mehr. Durch diese Wahrheit, und ich möchte euch sagen an diesem Morgen, die erste Gabe, die hier aufgelistet ist, das bedeutet, dass unser Leid als Christen nicht das Ergebnis eines zornigen Gottes ist, der uns zerschmettern will oder der uns verdammen will, sondern es gibt keine Verdammnis mehr für dich, wenn du an Christus glaubst. Die Frage, ist mein Leiden deswegen, weil Gott gegen mich steht? Nein, ihr Christen. Die Antwort ist nein, absolut nicht. Wenn Paulus hier sagt, solche Dinge sagt wie hier, dann halt wieder das, was später auch im Römerbrief steht. Alles dient Ich weiß aber, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich kann euch nicht sagen, warum Dinge passieren. Ich wünschte, ich könnte die Frage beantworten, warum manche Dinge mir passieren. Ich möchte nicht, wenn ich das verliere, was kriege ich dafür? Wenn ich sie verliere, was kriege ich dafür? Und manche haben Verlust erlebt, wo die Wunde immer noch weit offen ist. Und ich kann nicht die Frage im Spezifischen beantworten, warum das dir passiert ist. Aber ich kann dir sagen, dass wenn du an Christus glaubst, dass du sicher in seiner Hand bist und dass die Strafe für deine Sünde bereits bezahlt wurde und dass Gott deinem Leiden gegenüber nicht gleichgültig gegenübersteht, sondern dass er sich in dich investiert und dass er dich liebt und dass das Wunder seiner Gegenwart immer da ist. Die Gnade, in der wir nun stehen. Und dass selbst inmitten von Leiden der Christ sich freuen kann, denn er ist kein Feind Gottes mehr. Tatsächlich ist Gott sein Freund. Und er ist vielleicht der Einzige, und er ist in Ewigkeit der Einzige, der ihm wirkliche und endgültige, vergebende, wiederherstellende Hilfe geben kann. Und ich sage euch, dass ohne einen Zweifel, das Zweite, was Paulus hier sagt, in Vers 3, weiter hinten, und wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und Ausharren bewirkt Bewährung oder Charakter, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So, wir kommen wieder zum Leidenden, wir wenden uns zum Leidenden zu, der sich freuen kann im Leiden, denn er weiß um etwas. Und Paulus gibt hier eine Erklärung, nicht nur die Erfahrung des Leidens, aus was das Leiden besteht, sondern er gibt dir eine gewisse Antwort, vielleicht nicht die besondere Antwort, nach der du dich sehnst, aber er gibt dir eine gewisse Antwort über die Gründe für Leiden, die Bedeutung von Leiden und der Gewinn, der daraus erwachsen kann. Es ist durch die Erkenntnis, dass Leiden Ausharren bewirkt und das Ausharren Bewährung, aber Bewährung Hoffnung. Drei wunderbare Dinge, die hier beschrieben werden. Ausharren, Charakter, Hoffnung. Nicht diese Rechtfertigung in Christus und dieses Wissen um unsere Vergebung gibt uns als Leidende, die gerechtfertigt sind in diesem Leben, Hoffnung. Und manche Leute schauen sich das an und lesen Kommentatoren darüber und die schauen danach, dass er sagt, dass es nicht nutzlos ist, weil es dir zur Heiligung dient. Das Leiden für den Christen ist nicht nutzlos, denn es dient deiner Heiligung. Das ist eine schöne Sache, die man sagen kann, aber wir müssen es ein bisschen prüfen. Das Leid ist hart. Es sind schwere Dinge. Das sind keine einfachen Dinge. Wer möchte da durchgehen, oder? Um heilig zu werden. Wie kann ich das verstehen? Und ich möchte dir sagen, dass der Herr die Dinge nimmt, die dieses Leben vor dich stellt. Dinge, die du erlebt hast, das Leiden in deinem Leben. Und er wird das zu Dingen umwandeln, die dir Nutzen bringen. Das habe ich in Römer 8 gerade vorgelesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber es macht einen Sinn, wenn wir es in einer Weise interpretieren, die auch Paulus hier im Blick hat, nämlich dieses Bewirken, diese Idee, dass etwas produziert wird, hervorgebracht wird, dass die Leiden Ausharren bewirkt und das Ausharren Charakter und der Charakter Hoffnung. Das ist doch eine Sprache, die Trainieren umschreibt, oder? In anderen Stellen im Neuen Testament, dass eine Person stark wird, wie ein Athlet oder ein Soldat, der sich für den Krieg vorbereitet, dass hier einfach ein Fortschritt, ein Wachstum geschieht. An was denke ich? Oder wie denke ich darüber? Kürzlich hat euer Pastor sich entschieden, dass es gut wäre, ein paar Pfunde zu verlieren. Und so habe ich angefangen, zum Fitnessstudio zu gehen in der amerikanischen Baracke. Und dann komme ich hier in dieses Fitnesscenter, wo Soldaten sind, die das die ganze Zeit machen. Und dann laufe ich da rein. Und nach was gucke ich? Ich schaue nach dem Raum, wo quasi diese Cardio-Übungen sind. So eine ein Laufband. Und dann komme ich an einem Raum vorbei, wo ganz viele Gewichte sind. Wenn du noch nie in einem Fitnessstudio warst, wo Soldaten sind und Gewichte heben, dann, wo dann die Leute oft nämlich dich anschreien und noch einer mehr, press, stemm das maximale Gewicht. Und immer wieder hörst du dieses, und dann hörst du immer wieder diese Gewichte, die dann herunterkrachen, was fast ein Erdbeben auslöst. Und dann blicke ich da durch die Tür und denk, lass das bloß nicht auf meinen Fuß fallen. Und dann ist dieser Mann, der aussieht wie Captain America, er sieht so aus, weil er dieses Fitnesstraining gemacht hat. Für Jahre. Und Stück für Stück hat er dieses Leiden genutzt, das mit dem Training einhergeht, um zu wachsen. Und wo hier die Venen hervortreten beim Training, bei der Spannung, die er hat. Und er duldet dieses Leiden, um diesen Nutzen zu bekommen, dass er gestärkt, gestellt ist. Und das ist ein kleines Bild für das, wie der Herr auch Leiden gebraucht, um unseren Glauben zu stärken, zu stellen. Ist das jetzt macho-mäßig gemeint, dass Männer und Frauen hier stark sind? Nee, es ist ein anderes Bild. Es ist nicht das geistliche Pressen von, es ist nicht das Heben von Gewichten im Geistlichen. Oder dass man irgendwelche Eiweißpräparate zu sich nimmt, sondern dass in unserem Leben falsche Sicherheiten weggenommen werden und wir auf die wirkliche Sicherheit, auf Christus gewiesen werden. Und das Leiden hat hier den Zweck, dass es uns, das, was uns Tränen vergießen lässt und das uns zu dem Vater führt. Dass wir als Kind Gottes mit unseren Tränen zu dem himmlischen Vater rennen, damit er uns diese Tränen abwischt. Und das ist dann nicht nur der Zweck, sondern es wird auch so angenommen. Und wenn die Person jetzt fragt, was ist die Bedeutung zu wachsen in Heiligkeit? Freunde, ich möchte euch sagen, auf Vers 5, die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das sind Gelegenheiten, ihm näher zu kommen. Möglichkeiten. Umstände, wo die Bedeutung unseres Leidens nicht weniger ist, als dass wir die Liebe Gottes zu uns erkennen. Und ihr sagt vielleicht, Pastor, ich weiß nicht, bin nicht sicher. Wie soll ich das verstehen, wie soll ich das begreifen? Was können wir mehr verlangen als einen Arm, der uns um die Schulter gelegt wird, wenn wir leiden? Oder die Liebe eines Gottes, die nicht endet, die uns in der Tiefe unseres Leidens erreicht. Und die tiefer ist als unsere Leiden und die intensiver ist als unsere Leiden und die stärker ist als die zerstörerischen Kräfte, die wir in unserem Leid erleben. Das ist Bedeutung. Und ich möchte euch auch sagen, Christen, ohne Christus, da gibt es diese Erfahrung nicht. Es wäre völlig anders. Es wäre die Erfahrung von Leid ohne Zugang zu dem Vater. Leiden ohne, unter Schuld, ohne Vergebung. Und es wäre auch ein Leiden allein. Seht ihr, der letzte Aspekt hier ist, dieser Nutzen von unserem Leiden ist, diese Erfahrung der Liebe Gottes, die uns gegenüber ausgedrückt wird durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Das heißt, dass du nicht alleine leidest, sondern du hast einen Tröster, wie Jesus ihn genannt hat. Du hast einen Helfer. Du hast einen Freund. Einen Freund, der Parakletos, der uns liebt und der uns dient inmitten unserer Leiden. Was für ein bedeutsames Geschenk. Was für eine wunderbare Sache, die wir dadurch erhalten, dass wir an Christus Jesus glauben. Dass, wenn die Leiden sicher sind, dass sie nicht ohne Bedeutung sind und dass du nicht alleine bist. Freunde, ich frage mich, ob ihr Christus kennt als Herrn und Retter und dass das vielleicht die Gabe ist, die du heute empfängst, wenn du ihn kennst. Und wenn du ein Christ bist, nimm das wahr. Denn wenn du heute nicht dein Leid erlebst und die Not, dass du Christus brauchst, dann vermute ich, dass das kommen wird. Und dass, so wie Christus gelitten hat, werden auch wir leiden. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für die Gnaden, die du hast, die du gibst durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die gute Botschaft von Christus, der geschlachtet wurde für Sünder. Für Sünder, wie wir es sind. Wir danken dir für die Gelegenheit, dich anzubeten und dein Wort zu hören. Und wir bitten dich, dass du uns Verständnis schenkst und dass du diese Dinge in unser Herzen einprägst, dass wir dich in Fülle empfangen dürfen und dich auf süße Weise kennen dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.